Guten Morgen. Ich heiße Johannes und mit meiner Familie arbeite ich in Neustadt am Neustadter Standort der Erlebgemeinde. Wir sind da jetzt seit 5 Jahren und wir hatten letztes Wochenende ein ganz tolles Wochenende. Wir hatten ein Schulanfangsfest. Das haben wir gemacht, um unserer Stadt einen schönen letzten Ferientag zu schenken und Menschen einzuladen, diesen Schritt in etwas Neues, in ein wiederbeginnendes oder zum ersten Mal beginnendes Schuljahr mit Gott zu sehen, gehen, mit seiner Unterstützung, mit seiner Begleitung. Wir hatten Gäste da, wir hatten trotz schlechter Vorhersage gutes Wetter und wir haben es sehr genossen, auch mit 2 anderen Gemeinden zusammen das zu veranstalten. Ich bin immer wieder sehr dankbar für das kleine Team, das wir in Neustadt haben, das sich wahnsinnig ins Zeug legt, um Menschen in unserer Stadt mit Jesus bekannt zu machen, Erwartungshaltung zu wecken, dass bei Jesus tatsächlich was zu holen ist. Danke auch euch, dass ihr uns dabei unterstützt. Wir kriegen ja jeden Monat ein Musikteam von euch geschickt, Mitarbeiter für den Kindergottesdienst, damit wir mit unserer kleinen Mannschaft da was stellen können und wenn Gott uns hilft, ein Licht anzünden in dieser Stadt, das immer mehr Menschen sehen und mit ihm in Kontakt treten können. Glaube und Arbeit, was die Anbetung am Sonntag mit der Arbeit am Montag, Dienstag, Mittwoch zu tun hat. 2 Predigten dazu hat es schon gegeben. Hier in Landau hat Daniel den Auftakt gemacht mit Gottes Plan für unsere Arbeit und davon gesprochen, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hatte mit unserer Arbeit. Dass die kein notwendiges Übel ist und nicht nur für den Broterwerb da, sondern dass sie Teil von Gottes Auftrag für unser Leben ist. Dass Gott uns geschaffen hat, auch um zu arbeiten und diese Welt mit ihm mitzugestalten, seine Arbeit des Erschaffens dieser Welt, des Gestaltens dieser Welt fortzuführen. Das gibt unserer Arbeit, egal ob sie bezahlt ist oder nicht, egal ob sie angesehen ist oder nicht, eine enorme Würde, dass wir darin Gott ähnlich sind, ihn widerspiegeln. Wir wissen aber auch, dass unsere tägliche Arbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, sich nicht immer paradiesisch anfühlt, sondern dass es da Frust gibt, um den es dann letzte Woche ging. Wir leiden darunter, dass Arbeit uns nicht nur anstrengt, sondern auslaugt, körperlich und emotional. Wir leiden an Kollegen, wir leiden an zu viel Druck, wir leiden daran, dass so wenig bleibt von dem, was wir erschaffen haben. Und Philipp hat letzte Woche erzählt, woran das liegt, dass wir an unserer Arbeit leiden. Es liegt daran, dass ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte etwas Grundlegendes zerbrochen ist. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber, für die Beziehung mit ihm. Wir sind geschaffen, um unser größtes Glück, um unseren Wert in dieser Beziehung zu Gott zu finden und in den Aufgaben, die er uns gibt. Aber die Menschheit, die ersten Menschen und wir bis heute, wir suchen unser Glück immer wieder ganz woanders. Nicht bei Gott, sondern bei dem, was wir sonst in dieser Welt zu finden, in Menschen und Dingen, von denen wir uns Wert erhoffen und Sicherheit. Das kann ein kreatives Hobby sein. Das kann etwas so Großartiges wie Familie sein. Und in vielen Fällen ist es unsere Arbeit, die Qualität der Arbeit, der Erfolg der Arbeit, erstrebenswerte Dinge, von denen wir aber oft mehr erwarten, als sie geben können. Es ist wie bei einem kleinen Jungen, der seinen Roller fährt und daran großen Spaß hat. Das begeistert ihn. Er fährt im Kreis immer wieder, probiert ein paar Kunststücke aus, das ist große Klasse. Aber irgendwann denkt er sich, das kann doch noch nicht alles sein. Eigentlich würde ich mit diesem Roller gerne fliegen. Und dann probiert er das und versucht, wie er so ein bisschen sich verkanten kann, dass er hüpfen kann. Er baut sich eine Sprungschanze immer ein bisschen höher, aber das blöde Ding will einfach nicht in der Luft bleiben. Und dann kann er immer höhere Schanzen bauen, bis es irgendwann gelingt. gelingt. Bis er sich irgendwann das Genick bricht. Wer mitgedacht hat, merkt, es wird nicht gelingen. Oder er kann den Roller entnervt in die Ecke feuern, weil das Ding zu nichts zu gebrauchen ist. Aber eigentlich ist der Roller einfach nicht dafür gebaut. Und so ist es, wenn wir unser tiefstes Glück, unseren Wert, unsere Anerkennung, unsere Sicherheit nicht bei Gott suchen, sondern beispielsweise in der Arbeit. Wir erwarten dann mehr von der Arbeit, als sie uns geben kann. Die Bibel spricht viel über unsere Sehnsüchte. Und sie erzählt davon, wie wir unsere Sehnsüchte in allem Möglichen stillen und dass wir immer wieder enttäuscht werden. Eine solche Begebenheit, die das sehr deutlich macht, ist der Turmbau zu Babel. In den ersten Kapiteln der Bibel, da lesen wir davon, dass die Menschen damals noch alle an einem Flecken lebten und dass sie eine Idee hatten. Sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Einen gigantischen Turm wollen die Menschen bauen. Wieso? Damit wir uns einen Namen machen. Damit wir uns und anderen zeigen können, wir sind wer. Wir können was. Unser Schaffen, so hoffen wir, wird uns Anerkennung verschaffen. Tim Keller, auf dessen Buch ich mich bei dieser Predigt sehr stütze, Berufung, eine neue Sicht für unsere Arbeit, schreibt: Die Menschen damals wollten mehr Macht, Ruhm und Autonomie. Doch ihre prahlerischen Worte enthüllen ihre tiefe innere Unsicherheit. Wer sich einen Namen machen muss, der hat keinen. Er weiß nicht, wer er ist. Lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Ein großartiges Projekt. Aber es offenbart auch, dass sie keinen Namen haben, sondern sich selber einen machen müssen. Tun wir nicht genau das bis heute? Versuchen wir nicht auch oft, uns und andere durch unsere Arbeit zu überzeugen, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir etwas leisten können, dass wir jemand sind, dass wir wertvoll sind für unsere Gesellschaft? Philipp hat das in seiner Predigt letzte Woche falschen Idealismus genannt. Andere sprechen von Arbeit als Götze. So wie man sich vor Götterfiguren niederwirft, sie bedient, ihnen Essen gibt, damit sie ein gutes Leben schenken. So werfen sich gerade in unserer Kultur viele vor ihrer Arbeit nieder und geben ihr alles, was sie fordert, damit sie Ansehen, Sicherheit, Selbstachtung zurückbekommen. So wird Arbeit zum Ersatzgott. Wir suchen unser Glück nicht bei ihm, der uns geschaffen hat, sondern in Menschen und Dingen, von denen wir uns Anerkennung erhoffen und Identität. Wie der Junge, der mit dem Roller einfach nicht abheben kann, werden wir enttäuscht werden, weil wir uns dann von der Arbeit mehr erwarten, als sie zu geben imstande ist. Sie wurde von Gott nicht erschaffen, um uns unser tiefstes Glück zu geben, um uns wirklichen Lebenssinn zu geben. Dafür ist sie nicht da. Und wo wir doch bei der Arbeit danach suchen, da spotten wir dem Schöpfer und da schaden wir uns und anderen. Ich würde gern einige Beispiele nennen für Auswirkungen falsch verstandener Arbeit, für Auswirkungen von Arbeit, die wir loskoppeln von Gott. Und ihr werdet feststellen, dass man diese Auswirkungen sowohl bei Christen als auch bei Nichtchristen finden kann. Ich möchte am Ende deutlich machen, dass der christliche Glaube, dass ein christliches Verständnis der Arbeit das Heilmittel für diese Auswirkungen ist. Die Medizin für unsere Seele, die uns frei macht davon. Aber diese Medizin, die müssen wir immer wieder anwenden. Diese Salbe der Wahrheit Gottes müssen wir immer wieder in unsere Seele einreiben. Welche Auswirkungen hat es, wenn wir unsere Identität in der Arbeit suchen, statt bei Gott? Manche sind gefangen in Angst. Ich habe mal wegen einer 2- geweint. Ich glaube, es war in Französisch. Als ich die Klassenarbeit zurückbekam, habe ich geweint wegen einer 2-. Es war nicht die schlechteste Note meiner Schulzeit, aber die Tränen über diese 2-, die stehen symptomatisch für eine lange Zeit meiner Schulzeit. Ich war richtig gut, aber ich habe oft den letzten Abend der Ferien oder den Abend vor einer Klassenarbeit im Arm meiner Mutter verbracht, teilweise unter Tränen, weil ich Angst hatte vor dem nächsten Tag, weil meine Note diesmal ja schlechter sein könnte. Der Umschwung kam so unauffällig wie plötzlich, ich habe angefangen Fußball zu spielen. Das war nicht unbedingt geeignet, um mein Selbstbild zu verbessern. Ich war Torwart und wir haben einmal 25-0 verloren. Aber meine Angst war schlagartig weg. Und ich glaube, das lag daran, dass es plötzlich für mich etwas anderes gab, neben der Schule. Ich war Klassenbester und das wollte ich bleiben. Das hat mich nicht beliebt gemacht, aber das war ich. Und jetzt gab es durch den Fußball plötzlich noch was anderes in meinem Leben. Und die Schule rückte ja ein Stück raus aus dem Zentrum meines Lebens. Kennst du das? Kennst du die Angst vor dem nächsten Arbeitstag? Den Gedanken, das Projekt war ja super, aber wie wird das nächste? Kennst du die Angst, arbeitslos zu sein und der Gesellschaft nichts mehr zu geben? Kennst du die Frage, was es mit dir machen wird, wenn du mal chronisch krank wirst? Wenn wir von unserer Arbeit zu viel erwarten, dann geht schnell die Angst um. Und das passiert bei unserer Arbeit, ob sie bezahlt ist oder nicht. Die Frage, wer bin ich noch, wenn ich Hausfrau und Mutter bin? Oder die Angst, was meine Verwandtschaft sagen wird, wenn sie gerade jetzt in das Chaos meiner Wohnung kommt? Oder warum kratzt es mich so sehr, wenn meine Kinder in der Öffentlichkeit ungehorsam sind? Wenn ich meinen Wert, meine Anerkennung, meine Sicherheit in der Arbeit suche, dann geht schnell die Angst um. Und das zu Recht. Denn die Bibel warnt uns, wie zerbrechlich unser Leben, wie flüchtig unsere Erfolge sind. Und wir spüren das und reagieren darauf. Die einen mit immer noch mehr Arbeit. Und das tut ja auch gut. In unserer Gesellschaft ist es schick, beschäftigt zu sein. Wer wichtig ist, der hat auch Stress. Die anderen kapitulieren vor der Angst. Sie suchen ihr Glück in der Freizeit. Sie leben am Wochenende und dann gehen sie wieder arbeiten, um das möglich zu machen. Und sie geben einfach auf, warum sie sonst mit Angst kämpfen müssten. Wenn wir von unserer Arbeit zu viel erwarten, dann sind wir schnell gefangen in Angst oder gefangen in Unzufriedenheit. Ein Autor erzählt, wie er darauf hingearbeitet hat, an eine Elite-Uni zu gehen. Und dann hat er es geschafft und ist da und fragt sich, was jetzt? Jetzt bin ich hier, aber wie geht's jetzt weiter? Jetzt bin ich hier und doch nicht am Ziel. Hier wollte ich hin, aber jetzt muss es doch irgendwie weitergehen. Er schreibt, bei jedem Schritt auf meinem Weg blickte ich voraus auf das nächste Ziel. Etwas, das endlich die Verheißung der Zufriedenheit erfüllen würde. Aber ich konnte es nicht finden. Es gibt immer noch mehr zu tun, immer noch mehr zu erreichen. Die Ziellinie bleibt in Bewegung und die Zufriedenheit entwischt uns ein ums andere Mal. Und wieder stehen uns beide Optionen offen. Ich kann den Roller in die Ecke feuern, mir meine Arbeit egal sein lassen, nur noch Dienst nach Vorschrift tun. Oder ich stürze mich umso mehr in die Arbeit, um ein bisschen mehr zu erreichen, weil es ja vielleicht dann besser wird, um ein bisschen mehr zu haben, ein bisschen mehr Erfolg, ein bisschen mehr Geld, einen Schritt weiter auf der Karriereleiter, ein etwas größeres Haus oder die christliche Variante, wenigstens ein paar Menschen, die sich für Jesus begeistern lassen. Kennst du das Gefühl, deinen Partner, deine Kinder, um eure gemeinsame Zeit zu betrügen? Vielleicht weißt du heute schon, dass du eines Tages wehmütig zurückblicken wirst, weil sie so schnell groß geworden sind und du so wenig dabei warst. Aber du kommst nicht raus aus dem Hamsterrad, weil so viel zu gewinnen ist, weil so viel zu verlieren ist, weil immer noch ein bisschen mehr nötig ist. Wie lange willst du das noch machen? Kann es sein, dass du dein Glück, deinen Wert, deine Sicherheit in deiner Arbeit suchst? Und dass du aufwachen musst und erkennen, dass sie das schlicht nicht geben kann? Wer sein Glück in der Arbeit sucht, der ist immer auf der Suche. Und er ist schnell gefangen in Angst, schnell gefangen in Unzufriedenheit oder gefangen in Einsamkeit. Ich habe am Anfang erzählt vom Turmbau zu Babel, den großen Turm bauen, um mir einen Namen zu machen. Aber wie ging das eigentlich weiter? Die Bibel erzählt uns, dass am Ende Gott herniederfährt zu diesem riesigen Turm, um sich den ein bisschen genauer anzuschauen und dass er ihr Projekt zum Scheitern bringt, dass er ihre Sprache verwirrt und sie nicht mehr miteinander auskommen. Deshalb müssen wir heute Fremdsprachen lernen. Ich weiß noch, im Griechischunterricht damals, einer meiner Mitstudenten, der sich schwer tat und den Turmbauern drohte, wenn ich die in die Finger kriege. Aber wir entdecken ein Problem, das tiefer geht. Wieder Tim Keller. Er schreibt, wir sehen hier ein Prinzip, das die ganze Bibel durchzieht. Sünde hat Folgen. Die Wünsche des sündigen Herzens in mir drin führen zu Rissen im Gefüge der realen Welt. Die inneren Wünsche führen zu Rissen im Gefüge der realen Welt. Der innere Wunsch, mir einen Namen zu machen, zerstört meine Umwelt. Wenn ich herausstechen will, dann muss ich andere ausstechen. Einer meiner Freunde hat Jura studiert und für manche Hausarbeiten gab es da einen Handapparat, also Bücher, die man nicht ausleihen durfte, damit jeder reinschauen kann. Aber merkwürdigerweise waren die plötzlich weg. Oder sie standen anschließend mit geschwärzten Seiten im Regal. Im Buch Prediger heißt es, ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun. Da ist nur Eifersucht des einen auf den anderen. Und das macht einsam. Weil ich mich nicht mit dem anderen freuen kann. Und weil ich nicht wirklich mit ihm zusammenarbeiten und ihm helfen kann. Denn er könnte ja besser werden als ich. Gibt es Menschen, die du allein zurückgelassen hast? Gibt es Menschen, deren Fehler dich aufatmen lassen? Gibt es Menschen, bei deren Versagen dir nur ganz kurz ein Lächeln übers Gesicht huscht? Dann ist deine Arbeit nicht mehr der Versuch, Gottes Welt nach Gottes Vorstellungen mitzugestalten. Dann ist deine Arbeit nicht mehr Dienst am Nächsten, sondern sie ist Mittel, um dich voranzubringen, um dir einen Namen zu machen, um dir und anderen zu beweisen, dass du jemand Besonderes bist. Wann kehrst du um? Wer sein Glück in der Arbeit sucht, der entehrt seinen Schöpfer und er ist schnell gefangen in Angst, in Unzufriedenheit, in Einsamkeit und in falschen Kompromissen. Wir lesen im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, von Esther. Esther war ein jüdisches Mädchen und sie lebt in einer Zeit, als ihr Volk zerstreut lebt über das persische Großreich. Und der Perserkönig Xerxes, der verstößt seine Königin, weil sie ihm nicht gehorcht, und sucht eine neue. Er veranstaltet so eine Art Schönheitswettbewerb und Esther gewinnt und wird die neue Königin. Aber sie sagt dem König nichts von ihrer Herkunft, von ihrem jüdischen Glauben. Und dann lesen wir im dritten Kapitel von den Plänen des höchsten Ministers, die Juden auszurotten. Und er überredet den König doch, ein Gebot zu erlassen, das zur Vernichtung der Juden führen soll. Da meldet sich Mordechai, ein Verwandter von Esther. Er tritt an sie heran und bittet sie, für ihr Volk beim König einzutreten, damit sie leben können. Und sie sagt: Dann riskiere ich mein Leben. Niemand kann vor den König kommen, wenn er es nicht befohlen hat. Ich riskiere mein Leben. Aber Mordechai hält ihr entgegen: Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um dein Volk aus dieser Bedrohung zu retten. Dass du im Palast lebst, das ist eine einmalige Chance für das Volk, zu dem auch du gehörst. Und Esther weiß, was richtig ist. Aber sie weiß auch, was sie zu verlieren hat, was es sie kosten kann. Kommt dir das bekannt vor? Die Bibel spricht mitten aus unserem Leben. Sie kennt unsere Sehnsüchte und sie kennt unsere Zwickmühlen. Und sie spricht mitten hinein in unser Leben. Vielleicht bist du in einer ganz ähnlichen Situation. Vielleicht gibt es bei dir Unrecht am Arbeitsplatz. Dinge, die nicht legal sind oder zumindest in der Grauzone. Vielleicht sollst du den Kunden etwas erzählen, was nicht stimmt. Vielleicht bereichert sich einer deiner Kollegen und du hast bisher immer weggeschaut. Und du weißt, wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann gefährdet das die Stimmung am Arbeitsplatz und vielleicht gefährdet es sogar deinen Arbeitsplatz selbst. Esther lebt im Palast und das gibt ihr große Möglichkeiten, aber das gibt ihr auch viel, was sie verlieren kann. Tim Keller schreibt: Was Mordechai hier zu Esther sagt, geht die meisten von uns sehr direkt etwas an. Du denkst vielleicht, du hast nur wenig, weil du immer noch mehr willst. Aber du hast viel und Gott ruft dich dazu auf, es einzusetzen. Wenn du nicht bereit bist, deine Stellung im Palast für deine Mitmenschen aufzugeben, dann bist du ein Gefangener des Palastes. Wenn du nicht bereit bist, deine Stellung im Palast für deine Mitmenschen zu riskieren, dann bist du ein Gefangener des Palastes. Falsch verstandene Arbeit. Das ist Arbeit, die von Gott abgekoppelt ist und von seinen Vorstellungen. Das ist Arbeit, die zu viel verspricht, als könnte sie uns Sicherheit und Identität geben. Oder es ist Arbeit, die wir verachten, als könnten wir nicht auch unter der Woche im Büro, am Wickeltisch, auf der Baustelle Gott dienen und ihm begegnen. Angst, Unzufriedenheit, Einsamkeit, falsche Kompromisse. Das sind Auswirkungen falsch verstandener Arbeit. Da stecken wir schnell drin, wenn wir unser Glück in der Arbeit suchen, die es doch nicht geben kann. Was erwartest du von deiner Arbeit? Was ist Arbeit für dich? Hast du dich wiedergefunden in dem einen oder anderen Punkt? Dann mach dir klar, was da passiert, was in dir los ist. Du schadest dir selbst mit deiner Angst, mit deiner Einsamkeit. Du verachtest dich selbst, weil du deine eigenen Prinzipien mit Füßen trittst. Du betrügst die Menschen, die dir am wichtigsten sind. Und du spottest dem Gott, der dir das Glück schenken kann, das du dir verdienen willst. Wie lange noch? Vielleicht wird dir heute zum ersten Mal bewusst, dass du von deiner Arbeit zu viel erwartest, dass sie dir vieles bietet, aber deine Seele nicht satt machen kann. Vielleicht hast du zum ersten Mal die goldenen Gitterstäbe deiner Seele entdeckt. Es gibt einen Weg aus dem Gefängnis. Es gibt ein Heilmittel für die Auswirkungen falsch verstandener Arbeit. Die Bibel stellt uns nicht nur unseren Lebensdurst vor Augen, sondern sie führt uns auch zur Quelle. Sie sagt uns die Wahrheit über unser krankes Herz und über den Gott, der es heil machen kann. Sie wirft uns zu Boden, weil sie spottet über unseren babylonischen Turm, den wir zu bauen versuchen. Sie wirft uns zu Boden, wenn sie uns die Abgründe unseres Herzens aufzeigt. Aber sie hebt uns auch zum Himmel empor, weil sie in uns öffnet. Vielleicht weißt oder glaubst du aber auch lange schon, dass Gott der Mittelpunkt deines Lebens sein sollte. Und du kämpfst darum, dass er es ist. Wir finden in der Bibel das Heilmittel, aber wir müssen es immer wieder anwenden. Die Salbe der Wahrheit Gottes immer wieder in unsere Seele einreiben. Immer wieder uns vor Augen führen, wer wir sind und wer er ist. Wenn du es satt hast, dir selbst einen Namen zu machen, der doch so schnell vergessen ist. Wenn du es satt hast, dich festzubeißen, weil du doch bei diesem Projekt nicht versagen kannst. Wenn du es satt hast, gelähmt zu sein von deiner Angst oder davon, deine eigenen Prinzipien zu missachten, zu verraten, dann komm mit ans Kreuz. An das Kreuz, an dem Jesus hing. Weil unsere babylonischen Türme eben nicht bis zum Himmel reichen, sondern weil wir ganz im Gegenteil Schuld vor Gott auf uns laden, wenn wir ihn verspotten. Komm mit zum Kreuz, wo Jesus an deiner Stelle hängt, wo er für dein Versagen, für deine Schuld vor Gott bezahlt. Lass dir vor Augen stellen, so schlecht ist deine Position, dass du deine Schuld gar nicht selbst ausgleichen kannst. Jedes Mühen darum ist lächerlich. Was willst du Menschen beeindrucken durch deinen Reichtum, wenn deine Schuld vor Gott so groß ist, dass nur er sie begleichen konnte? Was willst du Menschen beeindrucken durch deine Beziehungen zu den Einflussreichen, wenn du bei deinem Schöpfer jeden Kredit verspielt hast? Was bitte willst du dir in deinem Leben an Sicherheit schaffen, wenn die Bibel dich warnt vor dem, der Seele und Leib verderben kann? All dein Mühen ist lächerlich. All dein Vorankommen vor Menschen reicht nicht im Ansatz aus, um auszugleichen, wie schlecht es vor Gott um dich steht. Die Bibel wirft uns zu Boden. und gleichzeitig. Gleichzeitig begegnen wir am Kreuz dem Gott, der uns all das schenken möchte, was wir uns so hart und mit so viel Frust und Angst und Einsamkeit erarbeiten wollen. Am Kreuz begegnet uns Gott, der uns einlädt, umzukehren, unser Leben, unsere Arbeit auf ihn auszurichten, ihn schlicht um Vergebung zu bitten. Und er bietet dir an, statt dich zu vernichten, deine Schuld selbst auszugleichen und dir eine unvergleichlich gute Identität und eine ewige, unumstößliche Sicherheit zu geben. Denn was gilt für die, die umkehren und Gott um Vergebung bitten? Die sagen, ja, meine Schuld ist so groß, dass ich sie nicht zahlen kann. Aber ich will in Anspruch nehmen, dass Jesus sie für mich gezahlt hat. Was gilt für sie? Der Apostel Johannes schreibt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Kinder Gottes. Wer will seinen Wert daran festmachen, dass er ein Freund von Angela Merkel ist, ein Bruder von Helene Fischer, ein Neffe von Thomas Müller? Wer will seinen Wert darin festmachen, wenn er stattdessen sagen kann, der Gott, der diese Welt erschaffen hat und alle, die darin Rang und Namen haben, dieser Gott nennt mich sein Kind. Kind Gottes. Wie will ich da meinen Wert verbessern? Wir kennen das von Kindern. Da ist es besonders auffällig, die Erwachsenen machen es auch. Früher auf dem Schulhof, wenn man in Gefahr stand, in Streit zu geraten, dann sagt der eine, mein Opa hat ein Luftgewehr, mein Papa hat einen Panzerführerschein. Ich habe neulich eine besonders ausgeklügelte Variante mitbekommen. Da sagt mein Neffe zu mir, egal was du sagst, ich habe immer eins mehr. Da ist die Diskussion beendet. Egal was ich sage, er hat immer eins mehr. Kind Gottes. Da ist das Wetteifern beendet. Da muss ich niemanden mehr ausstechen. Da habe ich gewonnen. Und alle anderen sollen mit mir gewinnen. Wer kann sich etwas darauf einbilden, es zu etwas gebracht zu haben, wenn er ohne Gott hoffnungslos verloren ist und Gott ihn zu sich gebracht hat? In Psalm 4 heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wer will seine Sicherheit in seiner Arbeit suchen, wenn der Allmächtige sein Schutz ist? Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wer will sich etwas einbilden auf sein Haus, sein Auto, sein Boot, wenn Gott ihm ein Apartment im Himmel anbietet? Wie willst du dich dadurch deine Arbeit verbessern? Wie willst du mehr erreichen als das? Du kannst es nicht. Und du brauchst es nicht. Was Gott dir gibt, sticht alles andere aus. Das macht frei. Das macht frei von der Angst, mit dem Erfolg auch den Wert zu verlieren. Das macht frei von der Versuchung, immer mehr zu bekommen. Das macht frei davon, falsche Kompromisse eingehen zu müssen. Ich kann alles riskieren, weil ich so wertgeachtet bin. Wenn ich die Grenzen der Arbeit erkenne, wenn ich anerkenne, was sie mir nicht bieten kann, dann werde ich frei, sie wirklich gut zu machen. Ich kann zusammenarbeiten und gemeinsam mehr bewegen. Ich kann etwas wagen, weil mein Wert nicht am Erfolg hängt. Ich kann sie mit Leidenschaft tun. Ich kann auch Überstunden machen. Aber ich muss niemandem etwas beweisen. Sondern ich bin frei, meine Arbeit gut zu tun. Gottes Welt mitzugestalten und anderen zu dienen. Darin will ich nicht nachlässig sein. Jesus gab sich ganz für mich, nicht nur in seiner Freizeit. Dann soll auch mein ganzes Leben ihm gehören. Worin auch immer eure Arbeit besteht, schreibt Paulus, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Amen.